Ich bin schon wieder hier vorne. Ja, Papa meinte gestern, ich glaube, du bist dran und ich hatte tatsächlich was. Ich habe nämlich die Woche einen Artikel gelesen in meiner Faszination Bibel über eine ganz spezielle Geschichte in der Bibel, die ich als Kind immer nur aus dem Kinderdienst kannte und die habe ich mir mal ganz genau angeschaut und habe so viel neue Dinge daran entdeckt. Und ich hoffe, wenn ihr die Geschichte schon kennt, dass ich euch heute auch ein paar neue Facetten von dieser Geschichte zeigen kann. Vielleicht auch wieder so ein bisschen Hintergrundwissen, ein bisschen Bibelwissen. Und genau, ich bete zu Beginn. Herr, ich danke dir, dass du jetzt meinen Mund füllst, dass du, Heiliger Geist, jetzt wirklich durch mich sprichst, dass alles, was aus meinem Mund kommt, wirklich nur aus dir geboren ist, dass alles, was aus meinem Mund kommt, nur ist, um dir Ehre zu geben, um dein Wort zu verkünden. Ich danke dir, dass du allen Freiraum hast, dass du alles durch mich sprichst, was du vorhast. Selbst wenn du in eine ganz andere Richtung möchtest, dann will ich bereit sein, dass du mich gebrauchst. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dieses Wort einfach für jeden Einzelnen irgendwie etwas hast, dass du mit diesem Wort die Menschen bereicherst, dass du ihre Herzen füllst und dass du uns alle einfach genauso begeistert sein lässt, wie ich es war, als ich diese Stelle entdeckt habe und dass wir einfach noch eine neue Facette von dir erkennen, wie gut du wirklich bist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Und diese Geschichte ist Jona. Wer von euch kennt die Geschichte von Jona? Okay, der Name sagt schon mal einigen was. Jetzt ein kleines Detail dazu. Jona war ein Mensch, ein Prophet, der von Gott den Auftrag hatte, nach Ninive zu gehen. Er ist vor Gott geflüchtet, ist dann auf einem Boot ins Wasser gestürzt. Aus welchen Gründen hören wir gleich. Und dann kam ein großer Fisch, der ihn verschluckt hat und wieder an Land gespuckt hat. Und dann ist er tatsächlich nach Ninive. Wer kennt jetzt die Geschichte, der gerade noch nicht gestreckt hat? Jona ist sehr, sehr bekannt, glaube ich, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, um Kindern zu erzählen. Also gerade so im Kinderdienst, diejenigen, die schon von klein auf gläubig sind, so wie ich, die kennen diese Geschichte halt einfach aus dem Kinderdienst und die wissen, okay, der Jona hatte einfach nur Angst, nach Ninive zu gehen. Der hat sich nicht getraut, weil er wusste, wie furchtbar die Menschen dort sind. Aber ich habe heute ein paar Facetten von Jona, die euch vielleicht überraschen, vielleicht auch ein bisschen negativ überraschen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, diese Geschichte einfach komplett anzuschauen und auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und die Geschichte steht in Jona. Wir lesen in der Schlachterübersetzung. Also der hat ein eigenes Buch. Keine Sorge, das ist nur 4 Kapitel lang. Das ist wirklich nicht lang. Bei mir in der Bibel sind es genau 3 Seiten in so einer kleinen Bibel. Nicht mal ganze 3 Seiten. Also, ja. Fangen wir einfach mal an. Jona 1 ab Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Also hier ist der Auftrag, den Gott an Jona hatte. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Mal bis hierher. Zu Beginn müssen wir wissen, wie Ninive drauf war. Was war Ninive für eine Stadt? Und das ist ganz interessant, denn meistens, wenn Gott so heftige Aufträge hat, wie dass er ganze Städte zerstören möchte, wie beispielsweise Sodom und Gomorra oder die ganze Welt bei Noah, dann hat das immer mit gewaltig hoher Wahrscheinlichkeit einen triftigen Grund. Weil Gott ist so ein guter Gott und da muss sich so viel anhäufen, dass Gott so zornig werden kann, dass er eine ganze Stadt irgendwie zerstören will oder Gericht walten lässt. Also im alten Bund. Wir wissen, das macht er jetzt nicht mehr, ne? Aber es ist alles hier im alten Bund. Das heißt, wenn wir diese Stadt genauer betrachten, da lese ich euch einen kleinen Teil aus meiner Studienbibel vor. Vielleicht kommt euch das auch heute so ein bisschen bekannt vor, heutzutage. Die Sünde nimmt in unserer Gesellschaft überhand. Die täglichen Schlagzeilen und überfüllten Gefängnisse bestätigen diese Tatsache. Kindesmissbrauch, Pornografie, Serienmorde, Terrorismus, Anarchie und skrupellose Diktaturen. Die Welt scheint voller Gewalt, Hass und moralischem Verfall zu sein. Wenn wir von diesen furchtbaren Dingen lesen oder hören, sie möglicherweise sogar erleben, beginnen wir zu verstehen, wie notwendig Gottes Gericht war. Vielleicht wünschen wir selbst von ganzem Herzen, dass an den brutalen Tätern Rache geübt wird. Für sie gibt es sicher keine Rettung mehr. Doch nehmen wir einmal an, dass Gott uns, während wir dies denken, beauftragt, das Evangelium zu den schlimmsten dieser Übeltäter zu bringen. Wie sähe dann unsere Reaktion aus? Jona hat schon von klein auf einen Hass gegenüber dieser Stadt und besonders der Assyrer gehegt. Er wusste von Anfang an, von seitdem er klein ist, wusste er, dass die Assyrer, also Ninive liegt in Assyrien, er wusste, dass die Assyrer total aggressive, böse Menschen sind, die protzten durch grausame Gewalttaten. Die haben sich also damit auf den Thron gesetzt und gesagt, hey, wir sind so cool, wir sind so toll, weil wir so schlimme Sachen machen. Die haben nicht damit angegeben, was für Reichtum sie haben, sondern was für brutale Sachen sie getan haben. Sie haben grausame Gewalttaten vor Gott und vor der Welt getan. Und als Jona, ausgerechnet Jona, der schon so einen Hass von klein auf gegen diese Stadt hatte, diesen Auftrag bekommt, dorthin zu gehen, da war es nicht nur die Angst vor diesen Menschen, sondern er hatte schlichtweg keinen Bock drauf. Und das fand ich krass. Es stand in diesem Artikel die Gründe, warum Jona eigentlich gar nicht nach Ninive gehen wollte. Und ich dachte mir so, Moment mal, Jona hatte einfach nur Angst. Das stimmt nicht, was da steht. Also habe ich diese Bibelstelle mir genau angeguckt und in Kapitel 4 zeigt er, wo sein Herz steht. Er sagt Gott ganz klar, warum er nicht nach Ninive gehen wollte. Und das hat mich ganz schön schockiert, was er für ein Egoist eigentlich war. Aber das lesen wir gleich. Er wusste also, dass ausgerechnet Ninive so eine furchtbare Stadt ist und dorthin sollte er gehen. Lesen wir einfach mal weiter. Ab Vers 3. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Also einmal in die andere Richtung. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrtgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Ich glaube, das ist so eine Lehre, die man den Kindern gerne gibt. So, hey, kannst du dich vor Gott verstecken? Nein, kannst du nicht. Es gibt keinen Ort, an dem du dich vor Gott verstecken kannst. Es gibt keinen Ort, in den du dich rein verkriechen kannst. Keine Höhle, keinen hohen Berg, kein tiefes Meer. Gott findet dich überall. Das musste Jona schmerzlich erfahren. Aber auch in deinem Herz kannst du vor Gott nichts verstecken. Weil wenn Gott überall ist und er alles sieht und dich überall sieht, dann sieht er auch dein Herz so am Rande. Er wollte also fliehen, einmal komplett in die andere Richtung. Das haben viele in der Bibel gemacht. Ich habe hier auch so ein cooles Bild, könnt ihr, wenn ihr wollt, nachher mal anschauen. Da ist am Ufer ist die Stadt, in der er gestartet ist, und er ist einfach raus aufs Mittelmeer und hat so einen riesen Schlaufe in die falsche Richtung gemacht, sozusagen. Lesen wir weiter. Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Wenn wir vor Gott fliehen, wer ist immer noch allmächtig? Gott. Vers 5, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Also sie waren alle in unseren Augen Ungläubige. Alle hatten ihre eigenen Religionen, ihre eigenen Götter, alle ihren eigenen Aberglauben. So viel zum Hintergrund. Jeder schrie zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war im untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Hier auch so viel dazu, wie sein Gewissen war. Sein Gewissen existierte nicht, weil wer kann mit einem schlechten Gewissen denn schlafen? Also wenn wir auf dem falschen Dampfer sind und wir wissen ganz genau, wir flüchten gerade vor Gottes Auftrag, wir sind bockig, wir haben keinen Bock darauf, das zu machen, was Gott vorhat, dann sollte unser Gewissen doch eigentlich so wachsam sein, dass es sagt, hey Junge, du bist auf dem falschen Weg. Aber er schläft. Er schläft, das muss man sich mal überlegen. Bei einem Unwetter, wo alle gerade Angst um ihr Leben haben, schläft Jona in diesem Boot. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf und rufe deinen Gott. Vielleicht wird dieser an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Die waren also schon so verzweifelt, weil sie wussten, keiner ihrer Götter, in Anführungszeichen, war fähig, ihnen zu helfen in dieser Situation. Also war das die letzte Lösung. Da ist noch einer übrig, der hat geschlafen, der hat also noch nicht zu seinem Gott gebetet. Hey, vielleicht ist das die Notlösung, geh doch mal zu deinem Gott und bete. Vers 7, und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Also sie haben ihren Aberglauben verwendet, um rauszufinden, was das Problem ist. Aberglaube, Wahrsagerei und die ganzen Dinge, die funktionieren vielleicht so ein bisschen, wo der Teufel so ein bisschen Macht hat und so ein bisschen die Leute verschleiern kann und damit die denken, das ist alles richtig. Aber in diesem Moment hat Gott eingegriffen und hat dieses Los auf den Richtigen getroffen. Weil Jona hat das Leben dieser Menschen riskiert. Er hat das Leben dieser Menschen in Gefahr gebracht durch diese Aktion. Das Los fiel also auf Jona. Vers 8, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Also was machst du beruflich? Wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Sie wollten also wissen, wer er ist. Er war ja ein Unbekannter, der einfach bezahlt hat, damit er da jetzt mitfahren kann. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Interessant ist es auch diese Personifikation, dass das Meer so als Person dargestellt wird, als Person, die alle umbringen will. Was können wir machen, dass dieses Meer uns in Ruhe lässt? Das Meer tobte und drohte uns umzubringen. Manchmal liebe ich, dass die Bibel so in Bildern redet. Dadurch versteht man, wie ernst die Lage war, wie gefährlich es da auf diesem Boot tatsächlich war. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer zu erreichen. Sie haben also die Lösung vor Augen, hatten aber so viel Mitleid mit Jona, weil sie sich dachten, nee, wir können den jetzt nicht einfach über Bord werfen, der stirbt doch, das können wir nicht. Also haben sie all ihre Kraft zusammengenommen und haben versucht, ans Ufer zu rudern. Aber wir wissen immer noch, wer ist allmächtig? Gott. Aber sie konnten es nicht erreichen, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Also Gott hat Jona noch klarer gezeigt, yo, Junge, es ist höchste Eisenbahn, endlich meinen Auftrag auszuführen. Da schrien sie zu dem Herrn, also sie redeten zu unserem Gott, voll krass eigentlich, und sie sagten, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Sie wollten also nicht sterben, nur weil dieser Jona jetzt Fehler gemacht hat. Sie wollten aber auch nicht, dass sie schuldig vor Gott werden, weil sie haben gesehen, wie allmächtig Gott wirklich ist. Sie haben gesagt, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Es war dein Wille, Gott. Du hast dieses Meer zum Toben gebracht. Sie haben erkannt, dass Gott allmächtig ist, dass Gott die Macht über das Wasser hat. Und sie wussten, wow, wir können jetzt eigentlich nur falsch handeln. Wenn wir ihn im Boot lassen, sterben wir alle nur wegen ihm. Und wenn wir ihn über Bord werfen, könnte dieser Gott, der so allmächtig ist, den Zorn auf mich lenken. Also haben sie gesagt, Herr, vergib uns, wenn wir ihn jetzt über Bord werfen, aber es soll dein Wille sein. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. So einfach, so krass. Wenn dieser Jesus zu Wind und Wellen sprechen kann, dass es ruhig wird, wie viel mal mehr Gott, obwohl die eins sind. Auf jeden Fall wurde das Meer so ruhig auf einmal, dass sie gemerkt haben, das ist das krasseste Wunder, was denen wahrscheinlich passiert ist. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten ihr Gelübde ab. Die haben sich einfach bekehrt. Stellt euch das vor. Es ist so krass, dass Gott diesen Fehler von Jona benutzt und sowas Gigantisches draus macht. Er hat ein Zeugnis daraus gemacht für diese Männer. Jona war nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Warum, werden wir auch gleich noch sehen. Aber Gott hat diese Fehler benutzt und hat das Beste draus gemacht. Er kann aus Asche Gold verwandeln. Er hat diesen Menschen Errettung gebracht aus dem Fehler von Jona. Heißt nicht, dass wir jetzt Fehler machen sollen, auf gar keinen Fall. Denn es ging ja auch Zeit verloren, in der Ninive nicht errettet wurde. Aber wenn wir bereit sind, dann doch das Richtige zu tun, kann Gott gigantische Dinge tun, trotz unserer Fehler, vielleicht auch gerade wegen unserer Fehler. Und wir sehen, in der Bibel gibt es niemanden außer Jesus, der perfekt war. Kein großer Mann war ohne Fehler. Ein David war ein Betrüger und sonst was. Ein Mose war ein Mörder. Jeder, der irgendwas Krasses in der Bibel mit Gott erlebt hat, war ein Sünder. Die haben alle Fehler gemacht, selbst als sie schon ihren Bund mit Gott gemacht haben. Auch Abraham, selbst als er den Bund schon gemacht hat. Trotzdem haben sie Fehler gemacht. Und keiner von denen war perfekt, im Gegenteil. Aber je mehr sie verstanden, wie viel Fehler sie gemacht haben und wie sehr sie Gott brauchen, desto mehr konnte Gott sie auch gebrauchen. Da ist so ein Schlüssel drin. Je mehr du dir deine eigene Verfehlbarkeit, deine eigenen Fehler, deine eigene Schwäche einstehst, desto mehr kann Gott wirken. Wie Paulus gesagt hat, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Denn erst wenn ich verstehe, wie schwach ich wirklich bin, dann stütze ich mich ja nicht mehr auf mich selber, auf mein Können, auf meine Stärken, sondern ich brauche Gott. Ich brauche zum Beispiel Gott jedes Mal, wenn ich predige, meine Backen glühen und ich bin aufgeregt und eigentlich kann ich überhaupt nicht gut vor Menschen sprechen, aber weil ich mich voll und ganz auf Gott verlasse, benutzt er mich und dann hat er allen Freiraum, den er braucht. Ich stütze mich nicht auf mein Können oder meine Stärke, weil die sind nicht vorhanden, sondern nur durch Gott spreche ich zu euch. Also durch den Fehler von Jona hat sich diese ganze Besatzung von diesem Schiff bekehrt. Und das finde ich gigantisch. Jona ist also jetzt im Wasser. Sie haben ihn ins Wasser geschmissen. Und das ist jetzt nicht einfach wie in einem Baggersee, wo du vielleicht nach ein paar Metern wieder Land unter den Füßen kriegst, sondern die waren ganz schön weit draußen auf dem Meer. Das kann kein Mensch überleben. Aber dieser Fisch kam und verschlang Jona. Kapitel 2, Abvers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Kommt euch diese Anzahl der Tage vielleicht bekannt vor? Später lesen wir auch nochmal in Matthäus, wo Jesus genau auf diese Stelle Bezug nimmt und diese Stelle zitiert. Und er sagt, genauso wie Jona war ich auch 3 Tage und 3 Nächte im Leib der Erde. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du erhörtest meine Stimme. Er betet hier jetzt also nicht in dem Bitte erlös mich, bitte befreie mich, sondern er hat seine Befreiung, seine Errettung, sein gerettetes Leben durch diesen Fisch, durch Gottes Eingreifen, hat er erkannt und er dankt Gott gerade. Ist auch ganz wichtig, finde ich, dass er hier in einer Dankeshaltung steht und nicht in einer, ich bin so schlecht oder so, sondern er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Gott hat ihm das Leben gerettet mit diesem Fisch und dafür ist er dankbar. Und er tut einfach Buße, indem er dankt. Aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn und du erhörst. Und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Er ist also jetzt endlich bereit, den Auftrag auszuführen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, mehr Gras umschlang mein Haupt. Er versucht also gerade zu verarbeiten, wie heftig diese Situation da unter Wasser war, dass in letzter Sekunde dieser Fisch kam. Vielleicht war er da auch schon tot, man weiß es nicht ganz genau, aber wir werden noch viel darüber lesen. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Auch das hier klingt, wie wenn er tot war, dass seine Seele schon weg war, dass er schon... Also sein Geist, seine Seele schon weg war und er nicht mehr zurück konnte. Wie in den Filmen, wenn du am Ende des Tunnels Licht siehst und dann schon, da gibt's keinen Rückwärtsgang mehr. Und er schreibt ja auch, dass er im Totenreich schon war. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du erhörtest mich. Und als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ja, der zweite Teil vom Vers 7, genau, der fehlt noch. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Auch hier klingt's, als wäre er tot. Dann Vers 9. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Also erst dadurch, dass er gesagt hat, so, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich, ich will den Auftrag ausführen, hat der Fisch ihn wieder an Land gespuckt. Witzigerweise dahin, wo er gestartet ist. Er war also wieder zurück. Ist auch cool, dass er nicht den ganzen Weg zurück schwimmen musste, sondern dass der Fisch ihn dorthin gebracht hat. Dann lesen wir weiter. Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Also wenn er die ganze Stadt durchqueren wollte, hätte er 3 Tagesreisen gebraucht. Und Jona fing an, 1 Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinen unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das war eine ungläubige Stadt, die nichts mit den Ritualen der Juden gemeinsam hatte. Und um das Ganze zu zeigen, hey, wir wollen es richtig machen, wir wollen Buße tun und zu dem richtigen Gott umkehren, haben sie all diese Rituale vollzogen. Vers 7, und er ließ ausrufen, der König, und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich ins Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Also das ganze Volk in dieser Stadt hat Buße getan. Wie krass ist es bitte, wenn Gott einen König erreicht und der König sein ganzes Volk in Anführungszeichen dazu zwingt, hey, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen umkehren. Es gibt doch nichts Genialeres als ein König, der mit Gott das Land führt. Und dadurch, dass der König das angeordnet hat, natürlich ist da vielleicht auch ein gewisser Zwang da, der nicht so schön ist, weil wenn du gezwungen wirst, dich zu bekehren, ist es ja vielleicht nicht das Gleiche. Ja, aber es ist was ganz anderes, ob du in diesem Land an Gott glauben darfst oder ob es dir verboten ist. Stell dir vor, hier in Deutschland wäre die Staatsreligion der Islam und wir dürften uns hier nicht mal treffen. Wie schwer wäre es dann, diesen Glauben weiterhin zu leben, als dass wir diese Gelegenheit haben? Und wenn ein König auch noch sagt, hey, die Staatsreligion dieser Stadt soll der richtige Glauben an diesen einen Gott sein, wie gigantisch ist das? Und interessanterweise wurde kurz darauf diese Stadt auch noch die Hauptstadt. In der Hauptstadt, wo so viele Menschen kommen und gehen, werden viel mehr Menschen errettet, die werden viel mehr Menschen bekommen dieses Zeugnis mit, als in einem kleinen Dorf. Also umso wichtiger war der Auftrag von Jona. Es gab kaum irgendeine Stadt, die es mehr nötig gehabt hätte als Ninive. Sie hatten solche bösen Pläne vorher gegen Gott. Sie haben Hilflose ausgebeutet. Sie haben im Krieg Grausamkeiten ausgeübt. Sie haben Götzendienst vollzogen und Prostitution und Zauberei. Lesen wir in Nahum, auch ein Buch in der Bibel. Dort lesen wir, wie heftig die Sünden dieser Stadt waren, wie mächtig und wie gottlos diese Stadt war. Und Gott sah es und er wusste, wenn Jona dorthin geht und sie Buße tun, dann kann ich Gnade walten lassen. Hey, wie sehr liebt er die Menschen, dass er jemanden schickt, der sagt, hey, ihr seid auf dem falschen Weg. Er hätte die Stadt einfach vernichten können, hätte sagen können, so, jetzt ist es zu spät, ihr habt so viel Bockmist gebaut, ihr kennt eigentlich die Wahrheit, aber ihr seid auf dem falschen Weg. Ich vernichte euch. Hat er nicht gemacht. Er liebt die Menschen so sehr. Und viele mögen vielleicht sagen, Gott hat im Alten Bund immer nur die Israeliten in Schutz genommen und immer nur die Israeliten befreit und geheilt und so weiter. Aber hier sehen wir, dass er selbst die Ungläubigen geliebt hat. Selbst die Heiden hat er hier erreicht. Gott hat sich nie verändert. Er war immer der gleiche. Er war im Alten Bund kein anderer Gott, aber dieser Bund stand ihm im Weg, um diese Liebe mit uns zu teilen. Er hat sich bestimmt den den ganzen alten Bund durchweg danach gesehen, bis der Tag kommt, an dem er Jesus schicken kann. Bis der Tag kommt, an dem Jesus am Kreuz alles vollbringt, dass wir endlich diesen Bund mit Gott eingehen können, wo Gott all seine Liebe Freiraum geben kann, wo Gott endlich mit dem Heiligen Geist in unsere Herzen gehen kann und endlich diese Beziehung haben konnte, die, nach die er sich so gesehnt hat. Das war sein Wunsch. Er war nie ein zorniger Gott, sondern dieser Bund stand ihm im Weg, wenn man so sieht. Weil der Bund hat immer gleichzeitig den Menschen gezeigt, sie schaffen es nicht, diese Gesetze einzuhalten. Es waren so viele. Aber er wusste, sein Sohn, sein Fleisch und Blut kann dieses Gesetz erfüllen. Nur Jesus. Und deswegen hat er ihn geschickt, um diesen Bund endlich mit uns eingehen zu können. Und hier sehen wir, dass Gott damals schon so gut war. Aber Gott war auch ein bisschen humorvoll und das lesen wir jetzt. Das ist mein Lieblingskapitel von Jona. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Also er wurde zornig, weil er nach Ninive ging, diesen Auftrag endlich ausgeführt hat und Gott diese Stadt aufgrund ihrer Buße errettet hat. Da wurde er sauer. Merkt ihr mal, wie lächerlich das eigentlich ist? Er hat den Auftrag ausgeführt. Andere hätten Angst, dass die Leute vielleicht zornig reagieren, dass sie mit Ablehnung reagieren, dass sie das nicht annehmen und du müsstest zusehen, wie die ganze Stadt vernichtet wird, weil du nicht überzeugend genug warst. Aber nein, er regt sich auf, weil Gott gnädig war, was ja sein Auftrag war. Wir sehen gleich, warum. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir schon sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Er wollte das also verhindern. Ihm war von Anfang an klar, dass Gott denen vergibt. Darauf hatte er einfach keinen Bock. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Er hatte also keinen Bock mit anzusehen, dass diese Menschen die Gnade Gottes bekommen, dass sein Auftrag erfolgreich war. Darauf hat er keinen Bock gehabt. Er hatte also nicht nur Angst vor den Menschen in erster Linie, so wie man es aus der Kinderbibel kennt. Er hatte nicht nur einfach Angst, dorthin zu gehen und ist deswegen abgehauen oder hatte keine Lust, sondern er hat schlichtweg diesen Menschen diese Vergebung nicht gegönnt. Er wusste von klein auf, wie furchtbar diese Stadt ist, wie furchtbar dieses Volk ist und darauf hatte er keinen Bock. Betonen müssen wir aber, dass Gott zuvor schon seinen Fehler benutzt hat und was Gutes daraus gemacht hat. Das heißt, die Matrosen haben sich bekehrt und er hat kurz drauf Jona das Leben gerettet mit dem Fisch. Er hat kurz drauf ihm eine neue Chance gegeben, weil er ja selber Buße getan hat und es bereut hat. Sich selber gönnt er diese Vergebung, aber diesem Volk nicht. Verstehe ich nicht. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Für die Matrosen, komischerweise, war er bereit, sein Leben zu geben. Er war bereit, ins Wasser zu hüpfen, um den Matrosen das Leben zu retten. Aber für Ninive war er nicht bereit, obwohl er nicht mal dafür hätte sein Leben riskieren müssen. Er war nicht bereit, dass Ninive diese Errettung kriegt. Und die Matrosen zeigten zuvor mehr Sorge und Mitgefühl um Jona als Jona um Ninive. Weil die Matrosen hatten Angst um Jona. Sie wussten, wenn Jona jetzt ins Wasser springt, dann stirbt er. Ich glaube, wir müssen uns richtig an die Stirn klatschen, wenn wir merken, dass Ungläubige mehr Sorge und mehr Mitgefühl haben als wir. Dann ist was gewaltig falsch, wenn wir es den Ungläubigen nicht gönnen. Aber weil Gott so ein humorvoller Gott ist, lesen wir mal weiter. Er jammert hier also wie so ein zickiges Mädchen. Ich will sterben. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. So theatralisch und ja, Wer geht schon zu Gott und sagt, Gott, bitte nimm mein Leben von mir, es ist so furchtbar, nachdem sich eine ganze Stadt bekehrt hat. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Wer hat dir das Recht gegeben, so sauer zu sein? Ist es in Ordnung, dass du gerade so zornig bist? Ich kann mir Gott so richtig vorstellen, wie er da so saß, die Arme verschränkt und sich so das Lachen verkneifen musste und so sagte, ist es gerade wirklich dein Ernst? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus. Also er war so bockig, dass Gott so reagiert, dass er rausrennt in die Stadt, also ans Ende der Stadt, also an den Stadtrand, und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Er sitzt da also so bockig am Rand, mega Hitze, hat sich so eine Hütte gebaut und dann sitzt er da aber in der Hitze und denkt sich, ich will da gar nicht zugucken, aber irgendwie bin ich doch neugierig, so, was passiert da? Und dann sitzt er da so grandig und Gott kommt her und sagt ein und entsendet ihm einfach eine Staude, einen Baum. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude oder auch Wunderbaum genannt. Die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Also wenn schon in der Bibel, in der Schlachterübersetzung steht, dass Gott etwas schickt, um jemandem die üble Laune wegzunehmen, da denke ich so, hä? Also ich habe so lachen müssen. Nico saß dabei, als ich diese Verse gelesen habe, zum ersten Mal so bewusst. Mir sind die Tränen gelaufen. Ich habe gesagt, Jona, was stimmt mit dir nicht? Du freust dich über so einen dämlichen Baum? Was? Aber weil Gott so humorvoll ist, sendet er kurz darauf einen Wurm. Da entsandte Gott einen Wurm. Als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, um dem Ganzen noch mehr Übel zu geben. So richtig, ich kann mir so vorstellen, wie Gott da sitzt, so, haha. Er ist kein gehässiger Gott, aber manchmal brauchen wir solche Lektionen. Er entsandte einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Also schon wieder ist er so launisch, einen Tag später, nur weil jetzt es ihm wieder heiß ist. Meine Güte, Jona, was hast du für Sorgen? Da sprach der Herr zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, das ist mein Recht, dass ich zornig sein darf bis auf den Tod. Ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Vers 10, da sprach der Herr, du hast also Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in der anderen zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu noch so viel Vieh. Was stimmt mit Jona nicht? Der hatte mehr Mitleid um so einen doofen Baum als um eine ganze Stadt. So ein Egoist. Aber ich lieb's, dass die Menschen der Bibel nicht perfekt sind. Ich lieb's, weil es uns anspornt, weil es uns zeigt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Hoffentlich nicht in dem Boot von Jona. Sondern wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen Gott immer ähnlicher werden, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden, aber wir machen trotzdem Fehler. Auch ein Jona macht Fehler, und zwar ganz gewaltige. Aber ich liebe diese Bibelstelle, weil es mir irgendwie zeigt, wie Gott ist. Dass er so eine Liebe zum Detail hat. Er hätte auch sagen können, ach Jona, irgendwie, jetzt ist es zu spät oder was soll das und keine Ahnung. Aber nein, er kommt mit diesem kleinen Beispiel von dieser Rizinusstaude und das erfreut Jona so sehr, das verändert seine ganze Laune. Gerade war er noch so zornig, dass er sterben wollte. Also ich meine, man ist ja schon manchmal launisch und schon manchmal sehr traurig und man gräbt sich dann so selbst in Selbstmitleid und wird immer man suhlt sich da drin. Das passiert schon mal, aber dass man sich den Tod wünscht, weil der Auftrag erfolgreich war, also ja, muss man nicht verstehen, oder? Auch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Studienbibel. Das Buch Jona erzählt von der Flucht des Propheten und wie Gott ihn aufhielt und ihn veränderte. Aber es ist weit mehr als nur die Geschichte von einem Mann und einem großen Fisch. Die Geschichte von Jona veranschaulicht umfassend Gottes Erbarmen und Gnade. Niemand verdient Gottes Wohlwollen, weniger als die Einwohner von Ninive, der Hauptstadt von Assyrien. Jona wusste das, doch er wusste, dass Gott ihnen vergeben und sie segnen würde, wenn sie sich von ihrer Sünde kehrten und ihm dienten. Jona konnte auch die Kraft von Gottes kannte auch die Kraft von Gottes Botschaft. Er wusste, dass die Menschen sogar auf seine schwache Predigt reagieren und von Gottes Gericht verschont bleiben würden. Jona konnte die Assyrer jedoch nicht ausstehen und er wollte Vergeltung, keine Gnade. Und deshalb lief er davon. Letzten Endes gehorchte er jedoch und predigte auf den Straßen von Ninive. Also interessant ist auch, dass er nicht mal an sich selbst gezweifelt hat oder an dem, was er sagen wollte, sondern er wusste, Gott ist ein gnädiger Gott und er vergibt denen sowieso. Er hat an die Bibelstelle sich erinnert, an dem sie das goldene Kalb angebetet haben und Gott den Menschen vergeben hat. Er hat aber nicht den Prozess gesehen, in dem Mose in die Fürbitte ging und für die Menschen gebetet hat um Vergebung. Das heißt, immer wenn so eine Buße, vor allem im Alten Testament, wenn so eine krasse Buße, so eine Bekehrung, eine Umkehr stattfindet, dann ist da ein Prozess vorne dran. Das ist nicht einfach so, dass Gott sagt, naja, dem bin ich gnädig, dem bin ich nicht gnädig. Nein, sondern erst wenn die Menschen bereit waren, umzukehren, dann konnte Gott gnädig sein, dann konnte Gott agieren und handeln und eben Unheil verhindern. Diese Bibelstelle gibt uns so ein paar Fragen, die wir uns stellen sollten. Wann gibt es in unserem Leben vielleicht Aufträge, die uns Gott gibt, auf die wir gar keine Lust haben? Das können große Aufträge sein, das können kleine Aufträge sein. Es könnte auch einfach nur sein, jemandem von Gott zu erzählen. Einfach nur, in Anführungszeichen. Einfach nur, jemanden anzusprechen. Egal, welche Aufträge es sind. Frag dich, ob es in deinem Leben Situationen gibt, wo du auch keine Lust hast, auf die Menschen zuzugehen. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo stellen wir Gottes Willen und Gottes Handeln in Frage? Jona hat also nicht verstehen können, warum er jetzt dahin gehen sollte und ausgerechnet diesem bösen Volk von Gott erzählen, damit die umkehren. Er konnte das nicht verstehen, er hat sich gedacht, das haben die gar nicht verdient. Wie oft spielen wir in unserem Leben Gott und denken darüber nach, wer es verdient hat und wer es nicht verdient hat? Das steht nicht in unserer Aufgabe, nicht in unserem Steckbrief, in unserer Stellenbeschreibung als Christ, steht da nicht drin. Ich habe in der Arbeit so eine Stellenbeschreibung, wo drin steht, was ich alles machen muss, wer meine Ansprechpartner sind, was hinterher in meiner Typprüfung in der Arbeit dabei rauskommen muss. Da steht alles ganz genau. Und in unserer christlichen Stellenbeschreibung steht nirgends, denk darüber nach, wer die Gnade verdient hat oder urteile darüber, wer gut und wer böse ist oder spiel Gott. Steht da nicht. Im Gegenteil, wir sollen uns da gar keine Gedanken drüber machen. Wir sollen es jedem gönnen, wir sollen jedem die Errettung versuchen zu bringen, denen die gute Botschaft zu erzählen, egal ob sie es verdient haben oder nicht. Aber wo stelle ich Gottes Handeln oder seinen Willen in Frage? Wo frage ich mich, warum Gott? Manchmal ist es gut zu fragen, warum Gott, aber das darf niemals in dieser zornigen Haltung sein, wie Jona, wo man sich dann gegen die Wege Gottes stellt und sagt, nö, mache ich nicht und verstehe ich nicht und bla. Sondern es ist nur gesund, wenn wir sagen, Herr, lass es mich mit deinen Augen sehen. Zeig mir, warum. Wir sollen keine stummen Marionetten sein, die alles machen, was er sagt. Es ist okay zu hinterfragen, was er möchte. Aber die Position und die Intention, wie wir es machen, das ist das Wichtige. Wenn wir fragen, Herr, zeig mir, was dein Wille ist, warum dein Wille so ist, warum hast du diesen Auftrag für mich, warum handelst du so und so? Und vor allem, Herr, lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Das ist die wertvollste Bitte, die wir Gott stellen können. Lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Plötzlich siehst du nicht mehr die Menschen, die dich verletzen, sondern du siehst den Schmerz in ihren Herzen. Du siehst den Stachel, den sie selber im Herz tragen, warum sie so sind, wie sie sind. Oder warum sie sündigen, warum sie schon so tief in der Sünde hängen, dass sie keinen Ausweg mehr sehen und deswegen weitermachen, obwohl sie die Wahrheit kennen. Und plötzlich hast du Erbarmen, Mitgefühl und so eine Empathie für diese Menschen, dass es dir wehtut, weil du dann mit Gottes Augen siehst, was er für einen Schmerz hat, wenn die Seelen verloren gehen. Und deswegen müssen wir uns auch die Frage stellen, gönnen wir es jedem, errettet zu werden? Gönnen wir jedem Menschen, den du kennst, die Errettung? Jedem Lügner, jedem Mörder, jedem Verbrecher, jedem Dieb und auch jedem Vergewaltiger, wenn er Buße tut? Gönnen wir es jedem, egal wie schlimm deren Sünden sind? Ich glaube, keiner kann da mit voller Überzeugung Ja sagen. Weil wir Menschen sind. Menschlich gönnen wir es niemandem. Vielleicht nur denen, die wir mögen. Wenn du jemanden kennst, den du total liebst, der aber nicht gläubig ist, und Gott würde dich fragen, hey, würdest du deine Errettung eintauschen, damit diese Person errettet wird? Du würdest wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen zögern, ein bisschen hadern, aber irgendwann würde die Liebe so eine Überhand nehmen, dass du sagst, ich glaube ja, weil es mir so wichtig ist, diese Person. Da würdest du mit Tränen in den Augen sagen, ja, würde ich. Aber würdest du es für jeden anderen auch tun? Gott sei Dank steht es nie in Frage, dass wir unsere Errettung verlieren, um jemand anderes willen. Aber es ist doch so viel leichter, wir können die Errettung anderer gewinnen, indem wir einfach nur das Evangelium predigen. Einfach nur gehorsam sind. Wir dürfen nicht mal länger die Sünder so anschauen. Klar, Gott hasst die Sünde. Bestes Beispiel sind, wie wir es immer wieder sagen, die Homosexuellen. Natürlich ist es Sünde, natürlich ist es Gott ein Greuel, weil ihm das Herz blutet, weil er weiß, Gott hat die Menschen als Mann und Frau erschaffen, um eins zu werden. Nur so können sie Kinder kriegen, Mann und Mann geht nicht, Frau und Frau geht nicht. Warum wohl? Weil es nie Gottes Wille war, weil es ungesund ist, weil Mann und Frau sich perfekt ergänzen, weil Mann und Frau sich charakterlich ergänzen. Weil das Gottes Wille so war. Es ist ihm also ein Gräuel, dass diese Geister auf diesen Menschen der Homosexuellen wirken oder auch den Transgendern, dass die diese Lüge glauben. Das tut Gott weh, weil er sieht, dass die leiden und es nicht erkennen. Er hasst die Sünde. Er hasst das, was sie tun. Aber er liebt die Menschen. Er liebt die Menschen dahinter. Er verurteilt doch niemand. Erst recht nicht, weil er ja auch für diese Menschen gestorben ist. Es wäre ja schwachsinnig, wenn er seinen größten Schatz, das Juwel des Himmels, geben würde und dann hinterher sagen würde, der ist mir aber ein Gräuel, so wie er ist, so wie er sündigt, so wie er wandelt. Er liebt die Menschen. Den Mensch, nicht die Sünde. Deswegen müssen wir fragen, Herr, wie siehst du die Menschen? Du wirst niemals einen Homosexuellen oder irgendeinen anderen Sünder umkehren, indem du sagst, das, was du machst, ist Sünde. In ganz wenigen Fällen ist es vielleicht mit Liebe dran, aber auch nur, wenn Gott dir sagt, hey, guck mal. Aber dann ist es auch nicht mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, sondern zu sagen, hey, so wie Gott es mit dir macht, hey Süße, hey mein Kumpel, weißt du was, guck mal da, du bist gerade auf dem falschen Dampfer. Bei Jona musste zwar ein großer Fisch kommen, um ihm zu sagen, dass er auf dem falschen Dampfer ist und vielleicht auch eine Rizinusstaude. Aber da sehen wir die Veränderung, die liebevolle Art. Sind wir bereit, es jedem zu gönnen? Jedem, egal wie der drauf ist, egal wie er uns verletzt hat. Anzuknüpfen an meine letzte Predigt. Jedem dieser Menschen. Das war auch, an die Frage kam ich auch irgendwann in diesem Vergebungsprozess. Wäre ich bereit, es diesen Menschen zu gönnen? Weil man wünscht sich doch immer Vergeltung, menschlich. Man freut sich darüber, wenn denen was Schlimmes passiert. Haha, das passiert automatisch in unserem Fleisch, weil unser Fleisch so gesinnt ist. Aber würden wir es den Menschen gönnen? Und das hat bei mir Klick gemacht. Irgendwann habe ich mich gefragt, würde ich diese Menschen, die mich so dermaßen gemobbt und fertig gemacht haben, würde ich es denen gönnen, dass sie errettet werden? Dann dachte ich mir, dann haben sie eigentlich gar keine Strafe dafür, obwohl sie sie verdient hätten. Und dann hat's bei mir Klick gemacht und ich wusste, aber sie hätten es verstanden, was sie mir angetan haben. Sie hätten es verstanden und um Vergebung gebeten und dann ist es auch wieder in Ordnung. Weil Gott denen ja auch vergibt, dann ist es doch nicht meine Aufgabe, für Rache und für Zorn zu sorgen. Und wenn ich es den Menschen, die mich so verletzt haben, gönne, dass sie irgendwann zum Herrn finden, dann würden sie sich daran erinnern, dass sie mich genau dafür früher gemobbt haben. Und irgendwann war ich an dem Punkt, da habe ich das so abgehakt, dass ich wusste, es ist mir egal. Ich will gar keinen. Denen soll auch alles Gute passieren. Und selbst wenn sie es niemals verstehen, was sie mir angetan haben, dann ist es auch okay. Weil dieser Prozess, der in mir lief, wie Gott mir mein Herz geheilt hat und mir meine eigenen Fehler vergeben hat, war so viel wichtiger. Da ist mir egal, was mit den anderen ist. Aber da hinzukommen, ist ein langer Prozess. Die nächste Frage ist wieder so rhetorisch. Können wir vor Gott davonlaufen? Nee, können wir definitiv nicht. Das haben wir hier gesehen. Jona konnte nicht davonlaufen, du kannst auch nicht davonlaufen. Aber wo läufst du vielleicht in deinem Leben vor deinen eigenen Problemen weg? Wo schiebst du sie vor dir her? Wo bist du nicht bereit, die Probleme wieder auf Vordermann zu bringen, mit Gott zusammen aufzuräumen, die Sünden aufzuräumen, aufzuhören mit gewissen Dingen, die du tust? Wo schiebe ich Gottes Aufträge vor mir her? Die nächste Frage, die wir uns stellen können, und ich hoffe, dass du die auch beantworten kannst. Wie oft gab uns Gott eine neue Möglichkeit, trotz unseres Widerstandes, trotz unseres Trödelns? Vor ein paar Jahren hatte ich diese Predigt von Markus Dibbel gehört, als er erzählt hatte, dass er für eine Frau beten sollte, beziehungsweise eine Frau ansprechen sollte oder eine Arbeitskollegin, und er hat sich nicht getraut, hat die Situation versäumt und später hat er sich total aufgeregt und dann hat er Gott gefragt, Herr, gib mir eine neue Möglichkeit, gib mir eine neue Chance, und die hat er auch bekommen. Und das habe ich mir genauso als Vorbild genommen, als Beispiel, und jedes Mal, wenn wir Chancen versäumen, ist es okay, weil Gott uns neue Chancen geben kann, wenn wir Buße tun. Noah hat Widerstand geleistet, er hat getrödelt, er ist nicht leicht nach Ninive, aber er hat das Beste aus seinen Fehlern gemacht. Gott hat das Beste aus seinen Fehlern gemacht. Wie oft hat Gott uns neue Möglichkeiten gegeben? Es ist okay, wenn wir mal versagen, aber es ist so wichtig, Gottes Aufträge auszuführen, weil manchmal ist da so viel mehr hinter Gottes Auftrag, dass wir gar nicht sehen. Weil wäre Jona nicht nach Ninive gegangen, hätte sich nicht diese ganze Stadt bekehrt und die Stadt als Hauptstadt so viele Menschen erreicht. Und ja, es ging nicht nur um die Stadt oder um Jona selbst, sondern es ging um so viel mehr. Und so ist es oft mit unseren Aufträgen, die wir von Gott bekommen. Dann müssen wir auch wissen, dass unser Ungehorsam manchmal das Leben oder das Wohlergehen anderer gefährden kann, so wie bei Jona. Nur weil er ungehorsam war, kamen die Menschen in dem Boot überhaupt in diese Situation, dass sie um ihr Leben bangen mussten. Was zwar gut für sie war, weil sie daraufhin erkannten, boah, ich brauche irgendeine Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg bin, und dadurch haben sie umgekehrt. Aber manchmal gefährdet es das Wohlergehen anderer. Wenn jemand in deinem Umkreis dringend Liebe braucht, göttliche Liebe von dir, und du zögerst es vor dir her, dann ist es längerer Prozess, in dem Schmerz, in dem die Person steckt. Manchmal ist es so wichtig, den Auftrag gleich auszuführen. Und jeder Auftrag, den du ausführst, selbst wenn er noch so unangenehm ist, wird dir so viel Segen bringen. Es ist einfach so. Es wird dich so erfüllen und so glücklich machen und so dir alles wiederherstellen, was du geopfert hast in dem Moment. Das ist unglaublich, kann man nicht beschreiben, kann man nicht vergleichen. Außerdem müssen wir uns fragen, wie stark ist aktuell noch unser Gewissen? Wie handeln wir die Sünde? Wie gehen wir damit um? Haben wir Schuldgefühle, wenn wir auf dem falschen Weg sind? Haben wir Schuldgefühle, wenn wir Fehler machen? Oder sind wir wie Noah und können schlafen, wenn wir Fehler machen? Unser Gewissen gab uns Gott, um zu erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Der Heilige Geist, der uns Zeugnis gibt und dir sagt, gerade bist du nicht auf dem richtigen Weg. Gerade das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Du verletzt Menschen. Klauen ist nicht gut. Lügen ist nicht gut. Der Heilige Geist gibt dir in deinem Inneren dieses Gefühl, oh nein. Und es ist gut, dass dieses Gewissen da ist. Aber manchmal kommen wir in Prozesse und in Phasen und vielleicht ist es auch eine dauerhafte Phase, wo unser Gewissen gar nicht mehr existiert. Wo wir die Fehler machen und mit der Sünde so leichtfertig umgehen, dass unser Gewissen total abgestumpft ist. Wo gehen wir vielleicht mit unseren Sünden leichtfertig um? Jonas Einstellung ist so typisch für die Israeliten damals, weil sie immer dem widerstrebten, was Gott vorhatte. Gottes Liebe und Gottes Erbarmen war in ihren Augen nur für sie, nicht für die anderen. Und so waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Israeliten immer so fixiert auf das, was ihnen gut tun soll, dass sie es den anderen gar nicht gegönnt haben. Dass sie immer dachten, durch ihr richtiges Handeln sind sie besser als die Sünder. Dabei brauchen doch genau die Sünder das Evangelium. Die Kranken brauchen den Arzt. Außerdem ist es so wichtig, Buße zu tun. Erst als Jona im Fisch Buße getan hat, konnte er den Auftrag endlich ausführen, konnte Gott wieder neu mit ihm anfangen. Und vorher noch die Menschen im Boot. Auch die haben Buße getan und sich bekehrt. Nur dadurch fanden sie die Errettung. Und auch die Menschen in Ninive. Erst als die ganze Stadt auf Auftrag des Königs umgekehrt ist, erst dann konnte Gott handeln und konnte Gott vergeben. Und dann schauen wir noch zur Vollständigkeit halber in diesen Vers, den ich vorhin, oder in die Verse, die ich vorhin angesprochen habe, und zwar in Matthäus 12, ab Vers 40. Matthäus 12, ab Vers 40. In eurer Bibel wird wahrscheinlich auch bei Jona schon dieser Quervermerk sein, dass in Matthäus diese Stelle auch steht oder ähnlich steht. Und hier sagt Jesus, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Er spricht ganz oft zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten und zu den Menschen, die ihn nicht erkannten, sprach er immer in dritter Person von sich selbst. Er hat nie gesagt, ich bin gekommen, sondern der Menschensohn ist gekommen. Er sagt hier also zu den Menschen, genauso wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in diesem Riesenfisch war, so war auch der Sohn des Menschen, der Menschensohn, der Sohn Gottes, 3 Nächte, beziehungsweise so wird, ist ja Zukunftsform, denn er war ja noch gar nicht am Kreuz. So wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Er spricht also nie in direktem Weg, sondern nur so, dass die Menschen, die es wirklich wollen, es auch verstehen. Auch du wirst die Bibel nur verstehen, wenn du den Heiligen Geist dazu einlädst und wirklich verstehen möchtest. Wenn du es einfach nur liest, wird es für dich einfach wie ein Buch sein oder einfach nur Buchstaben, die tot auf dem Papier gedruckt sind. Du wirst nichts verstehen, du wirst da sitzen und denken, hä? Aber du brauchst den Heiligen Geist, um zu verstehen, um diese Sprache zu verstehen, obwohl es Deutsch ist. Vor allem alte Übersetzungen, da braucht man viel Heiliger Geist, um das zu verstehen. Und Jesus sagt in Vers 41 noch weiter, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Er sagt denen also gerade, hey, was ist denn nur los mit euch? Jona, der ja eigentlich so fehlerhaft war und so weiter, der so einen Umweg gebraucht hat, ging nach Ninive und die Menschen taten Buße. Und hier vor euch ist einer, der ist noch viel größer und ihr versteht's nicht. Ihr rafft's einfach nicht. Ihr seht es nicht, ihr seid blind. Und er sagt nicht, ich bin der, der größer ist, sondern hier vor euch ist einer, dass sie sich denken, hä, wer? Weil sie es einfach nicht verstehen. Und da Jesus 3 Tage und 3 Nächte tot war und er hier schreibt im Schoß der Erde, spricht auch das hier dafür, dass Jona tatsächlich tot war. Ich denke, da ist vielleicht so ein bisschen Spielraum. Du kannst für dich selbst entscheiden, ob du sagst, ja, ich glaube der Vanessa, Jona war tot, steht hier, zack, bumm. Oder ob du sagst, vielleicht war es auch kurz davor, vielleicht hätte er dem Tod ins Auge geblickt und Gott hat ihn gerettet. Oder du sagst dir, ist mir alles egal, die Geschichte und das Drumherum ist viel, viel wichtiger. Deswegen, ich will da nichts behaupten, weil es steht hier nicht ganz klar, es steht ein bisschen schwammig. Aber du kannst dir dein eigenes Bild machen, du kannst den Heiligen Geist fragen, Herr, wie war's, wenn du es wirklich wissen willst. Und ansonsten ist eben in dieser Geschichte so, so viel mehr als einfach nur diese Geschichte, dass Jona von diesem Fisch verschluckt wurde und dann doch nach Ninive ging. Ich hoffe, ich konnte euch diese Geschichte mal aus einer anderen Perspektive zeigen und auch auf unser alltägliches Leben beziehen. Und dann möchte ich noch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir, dass du so, so viel Weisheit in dieses Buch der Bücher gelegt hast, dass du so viel Weisheit und so viel Wahrheit in die Bibel gelegt hast, dass wir alles, was darin steht, verstehen können durch deinen Heiligen Geist, dass wir alle Puzzlestücke zusammensetzen können und neue Facetten von dir erkennen können, Herr. Wenn du im alten Bund schon eine Stadt wie Ninive errettet hast, obwohl sie es nicht verdient hatten, wenn du trotzdem gnädig warst, weil sie Buße taten, wie viel mal mehr bist du gut jetzt in diesem neuen Bund? Danke, Jesus, dass wir in diesem neuen Bund sein dürfen, dass wir Anteil haben dürfen an all diesem Reichtum, den wir durch dich haben. An all diesem Reichtum, der nicht mit materiellem Reichtum vergleichbar ist. Danke, dass wir in diesem Bund sein dürfen, dass du am Kreuz alles vollbracht hast, dass du dieses Werk angenommen hast, diesen Gang zum Kreuz, dass du diese Schmerzen, diese Qualen und alles erlitten hast, sodass wir jetzt hier stehen können, in Freiheit, in Leichtigkeit, dass wir verstehen können, was du für ein guter Gott bist. Wenn du im alten Bund schon so gut warst, wie viel mal mehr bist du gut jetzt, wo du es ausleben kannst in diesem Bund? Danke, Jesus, dass wir mit dieser Bibelstelle einen Spiegel vor Augen haben, dass wir uns selber reflektieren können, dass wir uns selber hinterfragen können. Schenk jedem, der hier sitzt und der das irgendwie irgendwann hört, den Mut, sich selber zu hinterfragen, wirklich in diesen Spiegel zu schauen und zu sagen, Herr, wo stehe ich? Gönne ich es jedem Menschen, diese Errettung? Falls nicht, dann hilf mir, es jedem zu gönnen. Lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Und all diese Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben, hilf jedem Einzelnen, wirklich in diesen Spiegel zu schauen und in Weisheit und in der Wahrheit des Heiligen Geistes sich selbst zu sehen. Lass uns immer weiter vorwärts gehen, immer tiefer, dass unsere Wurzeln des Glaubens immer tiefer gehen, sodass jeder Sturm für uns nur eine kleine Windböe ist, dass wir jederzeit im Auge des Sturms sind, im Auge des Wirbelsturms, in der Mitte des Wirbelsturms ist einfach windstill. Da kann der Sturm um uns herum noch so toben, lass uns genau an diesem Ort sein, ganz nah an deinem Herz, dass wir jeden Sturm, selbst wenn wir in Jonas Boot sitzen würden, dass wir in jedem Sturm sicher sind in deiner Nähe. Und ich danke dir, dass du uns all diese Weisheiten offenbarst. Und jeder, der vielleicht noch irgendwelche Fragezeichen im Kopf hat aktuell, dass du all diese Fragezeichen in Ausrufezeichen und in Erkenntnisse verwandelst. Dafür danke ich dir, Herr.